Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock.
Episode 81. Epikurs Tetrapharmakos. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Heute nehmen wir euch mit in einen fremden Garten. Heute bewegen wir uns auf anderen Wegen, und zwar in der Philosophie des Epikur. Alex, wie geht es dir damit?
Ja, ich fand das spannend. Und ich meine, wir folgen ja einem prominenten Beispiel, ne, wie Seneca ja in seinen Briefen dann schon ab und zu mal auch angedeutet hat. Sagt er, es ist immer wieder lohnend, auch mal andere Gärten reinzugehen und zu gucken, wie es denn da aussieht. Und wir tun das ja auch nicht anlasslos, sondern wir hatten das zwar ja grundsätzlich schon mal geplant, aber wir hatten ja dann auch einen Hörer, Matthias, der gesagt hat, könnt ihr das nicht mal machen. Und Matthias, wenn du das hörst, jetzt machen wir das.
Ja, da waren wir dankbar für die Anregung. Ich muss sagen, ich fand das jetzt sehr spannend, mich mit Epikur zu beschäftigen. So intensiv habe ich es noch nie gemacht. Ich kannte ihn natürlich schon. Das ist ja so die große Gegenschule der Stoiker, ne? Das ist so die große Konkurrenz. Insofern hat man die immer im Ohr auch irgendwo gehabt. Aber jetzt nochmal da tiefer einzusteigen, das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und genau, ich glaube, wir werden den Vergleich mit der Stoa natürlich die ganze Zeit auch dabei haben. Und ja, dann können wir ja mal am Ende schauen, welche Philosophie untreue werden, Stoizismus, oder was wir Epikur abgewinnen können, was uns fehlt.
Ja. Dann lass uns doch mal einsteigen mit der Frage, wer war denn Epikur eigentlich?
So, wo ja, also der Mann so hatte auf jeden Fall Aura, würde meine kleine Tochter, glaube ich, sagen.
Ja, das stimmt, ne? Charisma.
Der hat ja einen richtigen Kult ausgelöst, und ja, ich denke, das hat ihm auch gefallen, anders als ja Zenon, der das nie so wollte, dass so ein Kult um seine Figur, um seinen Namen auch entsteht. Gibt ja auch so eine richtige, ja, Fans dann, die später seinen Geburtstag gefeiert haben und sein Porträt mit sich rumgetragen haben. Also das war ein besonderer Mensch, ja.
Ja, und er hatte auch nichts dagegen, ne? Das ist auch nochmal interessant, ne? Also die Tatsache, dass sein Geburtstag gefeiert wurde, hat er zu Lebzeiten, glaube ich, durchaus auch, sag mal, nicht verboten, sagen wir es mal so.
Nee.
Was ich bei ihm schon ganz interessant finde, ist, er ist ja tatsächlich einer jetzt von den Philosophen, obwohl er sich offensichtlich immer wieder als Autodidakt bezeichnet hat, um irgendwie so auch so ein bisschen den Punkt zu machen, ne, mit mir fängt hier was Neues an. Aber der steht ja auch in einer etwas anderen Tradition, ne? Der steht so in der Tradition von Demokrit, also den Atomisten, und steht damit eigentlich so neben dieser Linie über Sokrates und Platon, Aristoteles und so weiter. Ne? Und das fände ich auch schon mal ganz interessant, dass da mal so was Neues reinkommt. Ne? Also das macht es dann vielleicht auch aus, dass die Stoiker da halt auch eine andere Traditionslinie vertreten haben. Und ja, und ich meine, also man weiß ja nicht so genau, wie er jetzt zu seinen Ansichten so gekommen ist, aber er scheint ja Kontakt gehabt zu haben mit der Akademie. Da hat er wohl mal ein bisschen was gehört, fand das dann aber nicht so überzeugend und war dann eher eben bei Demokrit fündig geworden mit seiner Atomlehre. Und das ist, glaube ich, ja auch schon so ein erster Baustein, warum Epikur für viele Menschen in der Moderne auch attraktiv ist, weil es eben diese Verbindung gibt zu unseren physikalischen Vorstellungen von heute, zumindest so metaphorisch gesehen.
Ja, da lag er mit ziemlich vielem richtig, wie wir noch sehen werden. So von der zeitlichen Einordnung nochmal, also geboren wurde er 341 vor Christus auf dieser griechischen Insel Samos und hat dann von seinen Eltern die athenische Staatsbürgerschaft geerbt, die aus Athen kamen. Und dann ist er gut rumgekommen, ne, in seiner Jugend, in seinen jungen Jahren.
Und hat ja wohl dann auch so eine kleine erste Schule, bevor er nach Athen kam, auf Lesbos, glaube ich, ne, mit Hylen oder sowas gegründet und hat da schon angefangen, Unterricht zu geben und ist dann aber so an, also praktisch Ende der 300er nach Athen gekommen und hat ja 306 dann da seine Schule gegründet. Und
genau, in Mytilene hat er auch seinen besten Freund Hermarchos kennengelernt, der dann auch später der Nachfolger übernommen hat, das Oberhaupt der Schule. Genau, und hat er die Schule dann gegründet und war 40 Jahre Leiter des berühmten Gartens.
Ja, Und was vielleicht noch ganz interessant ist, dass er tatsächlich seine Schulgründung im Jahr 306 zu einer wirklich spannenden Zeit gemacht hat. Zum einen hatte gerade 306, 307 Regierungswechsel in Athen stattgefunden, weil Athen hatte ja seit der Expansion durch Alexander den Großen auch die Unabhängigkeit verloren, so in den 30er Jahren von 300. Und zu der Zeit, also vor 306, regierte da ein Demetrios von Phaleron, der auch interessanterweise Schüler von Theophrast war, also auch einem Schüler von oder einem guten Freund und auch Mitglied des der Peripatetik, also von Aristoteles. Und mit dieser Linie gab es dann auch eine Verbindung zu einem Königshaus, Kassandra Richtung Makedonien. Und das hat sich dann dramatisch gedreht, weil ein anderes Königshaus, das auch in der Linie von Alexander dem Großen stand, also einer der Diadochen, hat dann in 307 Athen übernommen. Und da stand so die Politik im Raum weg, wieder von einer Herrschaft von wenigen hin zur Demokratie. Also es war so ein Befreiungsakt, so wurde es verkauft. Allerdings interessanterweise im 306 gab es gleich einen Antrag in der Bürgerschaft, dass man alle philosophischen Schulen, die existieren, unter die Kontrolle der Bürgerschaft stellen sollte. Und daraufhin sind die existierenden Schulen, insbesondere halt auch die Schule von Aristoteles, ausgezogen aus Athen, aus Protest. Und dann wurde danach ein Antrag gestellt, wieder in der Bürgerschaft, dass dieser vorherige Antrag abgelehnt wurde. Und das ist tatsächlich dann trotz einiger Auseinandersetzung auch genehmigt worden. Und danach sind alle Schulen frei geblieben. Also das war dann klar, auch in den Jahrzehnten danach sind die nie mehr in der Hinsicht jetzt in ihrer Freiheit beschnitten worden. Und ich finde es ganz spannend, dass Epikur genau in dem Jahr seinen Garten gegründet hat. Also wo diese Freiheit vielleicht nochmal bestätigt wurde. Und auf der anderen Seite, wo vielleicht auch die Schule von Aristoteles durch die politischen Verstrickungen nicht mehr ganz so opportun war, zumindest eine Zeit lang.
Nee, aber die haben eben den großen Kampf für dann alle, die danach folgten, noch gekämpft, ne?
Genau. Und also von dem, was ich so gelesen habe, ist es auch nicht so, dass Epikur da sich irgendwie hervorgetan hat, sondern hat eher die Sache durch andere ausfechten lassen und danach die Freiheit
genießen. Ja, das passt ja zu seiner apolitischen
Haltung dann.
Einstellung. Ja, das ist super spannend. Was für eine Zeit das gewesen sein muss.
Absolut. Also es muss auf jeden Fall eine Zeit großer Umbrüche gewesen sein. Und ja, ist auch ganz interessant, dass er auch ein paar Jahre vor Zenon seine Schule gegründet hat. Also Zenon kam erst etwas später dann mit seiner Schulgründung. Das heißt, er war sich dann auch offensichtlich schon des Epikurs in seiner Schule und seiner Lehren dann auch bewusst, würde ich sagen.
Da würde ich auch von ausgehen.
Ja.
Und in diesem Garten, das ist auch interessant festzuhalten, da waren eben Männer, Frauen und auch Sklaven alle zusammen. Also ja. Das war so eine kommunale Gemeinschaft, die also von Freunden, von Leuten, die eng miteinander verbunden waren, wobei die da nicht jetzt alle gemeinsam auch untergebracht waren. Die hatten da wohl schon so eine Art Privateigentum oder private Räumlichkeiten. Das war jetzt nicht so ein großer, wir leben alle in einem Schlafsaal übereinander oder so.
Ja, und Epikur hatte ja selber offensichtlich ein Haus in Athen, weil der Garten war ja außerhalb von Athen und der Meister hatte ein eigenes Haus in Athen.
Primus inter partes.
Ja, genau. Also es war auf jeden Fall keine kommunistische Gemeinschaft in dem Sinne, wo es kein Privateigentum und so weiter gab. Ja, also das ist so ein bisschen so das Setting von Epikur. Und du hattest ja auch noch interessante Geschichte ausgegraben zu der Frage, warum wissen wir heute eigentlich noch von Epikur? Also wie die Schriften von ihm transportiert wurden und was wir dann wiedergefunden haben, ne?
Ja, es gibt einen ganz tollen Fund und das ist eine Wahnsinnsgeschichte, wie wir an wirklich viel von seinen Briefen und von seinem, ich glaube, das war das Werk De Rerum Natura, da bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber auf jeden Fall viel von Epikurs Hinterbliebenem über Philodemos auch gefunden haben. Und zwar gab es ja diesen großen Vulkanausbruch, das war 79 nach Christus, da vom Vesuv. Und dann wurden ja Pompeji und Herakuleum verschüttet und dann hat man in Mitte des 18. Jahrhunderts hat man da eine verschüttete Villa durch Tunnelgrabungen wiedergefunden Und die hat sich, also man vermutet inzwischen, dass das die Villa von Piso war, von dem Schwiegervater von Julius Cäsar. Und dessen Bibliothek hat man dort gefunden, in einem kleinen Raum, ich sag mal 2x3 Meter, jetzt keine riesige Halle, ne? Aber eben da diese ganzen Papyrusrollen und man dachte, Mensch, jetzt ist hier der ganze Schatz der Antike wieder aufgetaucht, Wahnsinn. Dann waren es aber zum ganz großen Teil epikureische Schriften.
Vor allen Dingen das meiste verkohlt, ne?
Also das vollkommen verkohlt und vieles ist auch gerade beim Anfassen schon auseinandergebröselt oder auch beim Versuch, es eben zu öffnen. Aber man hat eben einige Schriften dann doch später auch mit Aufwand, also sie haben das dann schon ganz vorsichtig eben auch transportiert und dann von Experten öffnen lassen, konnte man dann doch einiges soweit wiederherstellen und aus Papierfetzen dann eben wieder auch zusammensetzen, dass uns eben doch einiges erhalten geblieben ist. Zum Beispiel, und darum auch der Titel unserer Folge heute, dieser Tetrapharmakos.
Ja.
Also die vier Medizinen sozusagen, die vier Arzneien, die laut Epikur für unser gutes Leben notwendig waren.
Ja. Ja, vielleicht sollte man noch eine Sache kurz ergänzen zu der Verbreitung der Gedanken von Epikur. Da gab es einen, der ist da, glaube ich, auch ganz wichtig noch, Lukrez, ne? Der mit seiner Schrift über die Natur im Prinzip auf Latein die Lehren des Epikur in Rom wirklich berühmt gemacht hat auch noch. Ne? Und das ist dann auch eine Schrift, die durch die Jahrhunderte über das Mittelalter eben auch in die beginnende Neuzeit noch dann transportiert wurde und da auch große Aufmerksamkeit bekommen hat. Also ich glaube, ohne Lukrez wäre das wahrscheinlich nicht ganz so, so hat das nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil das, was wir von Epikur haben, halt auch nur Fragmente sind. Ne? Wir haben Briefe und also ein paar Sachen, aber der große Zusammenhang seiner Lehre hat sicherlich Lukrez in seinen Schriften da.
Ja, mit seinem genau Gedicht über gegen den Aberglaube sozusagen.
Ja. Ja, gut, aber kommen wir zum Tetrapharmakos. Was sagt er denn eigentlich aus? Willst du einmal kurz die vier Dinger nennen?
Genau, also die erste Aussage ist: Fürchtet nicht die Götter. Die zweite ist: Macht dir keine Sorgen über den Tod. Die dritte ist, was gut ist, ist leicht zu bekommen. Und die vierte ist, was schrecklich ist, ist leicht zu ertragen.
Ja, es ist sehr einfach, ne? Zusammengetragen.
Ja.
Dann lass uns aber vorne anfangen. Ne? Fürchte die Götter nicht.
Genau, das muss man, glaube ich, in den Kontext setzen. Die Götter waren ja damals die römischen, davor griechischen, römischen, diese Götterwelt, eben sehr involvierte Götter, die auch strafend und drohend und wütend durch die Welt gerannt sind. Und das war eben was, wo Epikur gesagt hat, komplett falsche Annahme.
Alles nur Aberglaube, ne?
Aberglaube, Blödsinn. Es gibt keine Götter, die in irgendeiner Form involviert sind in unser Leben. Die Götter sind erstmal nicht hier, die können wir nicht sehen und die sind in einer ganz anderen Welt, ganz woanders und die sind überhaupt nicht in unser Leben involviert, die sind nämlich glücklich und zufrieden und die leben in Seelenruhe und darum haben sie gar keine Lust, sich mit uns zu beschäftigen und sich in unser Klein-Klein zu involvieren.
Ja, ja, und ich glaube, wichtig ist dieser Punkt als Tetrapharmakos, weil Epikur so davon ausging, dass es ja auch Angst vor den Göttern gibt, ne? Vor dem Zorn der Götter, ne? Und wenn es blitzt, dass Zeus die Blitze schmeißt und sowas. Und da muss man dann, glaube ich, auch tatsächlich nochmal so zu dem Kernpunkt seiner Philosophie einmal gehen, nämlich, dass er ja gesagt hat, das Wichtigste ist Vergnügen oder Spaß und das, was man vermeiden soll, sind Schmerzen. Und Schmerzen können eben auch psychologische Schmerzen sein, wenn man Angst hat.
Genau, die sind sogar größer bei ihm. Also psychologisches Unwohlsein, Angst, Stress, psychischer sind höher einzuordnen als körperliche Schmerzen.
Ja. Ja, und also in dem Sinne, hab keine Angst vor den Göttern. Ist das die erste Quelle, um Leiden, also psychologisches Leiden und damit Schmerzen zu vermeiden? Dass er halt sagt, komm Leute, das ist alles nur Krempel. Das ist alles nicht wahr, sondern in Wirklichkeit, und da kommt wieder die Physik von ihm mit rein, materialistisches Denken. Die Götter sind tatsächlich aus Materie auch gemacht, genauso wie wir. Und sie sind im Prinzip sowas wie ein Zufallsprodukt des Wirkens der Atome. Die können halt auch gebildet werden und sie sind genau das, was wir eigentlich anstreben, nämlich sie leben in Seelenruhe und deshalb interessieren sie sich auch nicht für uns. So, Punkt, könnte man sagen, ne? Aber da finde ich, da steckt ja noch was Interessantes drin, nämlich, dass diejenigen, die in Seelenruhe leben, also das erreicht haben, was Epikur durch seine Philosophie erreichen will, sich um andere nicht kümmern. Ja, also man könnte ja auch sagen, die Götter, die in Seelenruhe leben, sind fürsorglich und gucken, wie es den Menschen geht. Aber das ist in dem Bild nicht drin. Ja, und wenn man jetzt mal zum Beispiel zu Stoa rübergeht, wer könnte denn da so vergleichend stehen, also wenn man das erreicht hat, was die Philosophie will, nämlich bei der Stoa im Einklang leben, dann bist du eigentlich beim stoischen Weisen.
Ja.
Und der stoische Weise ist ja keiner im Bild der Stoiker, der einfach nur noch da sitzt und sich nicht einmischt, ne? Und der sich nicht kümmert, sondern ganz im Gegenteil. Er geht seinen Rollen nach und sorgt dafür, dass es anderen gut geht, natürlich auch, dass es ihm selber gut geht und so weiter. Ne? Also da finde ich, da ist schon ein deutlicher Unterschied auch in der Metapher. So ein bisschen, die dahinter steht. Ne? Involvier dich, wenn du am Ende der Philosophie bist, oder aber genieße es, dass du keine Schmerzen hast, dass das Leben voller Vergnügen ist und das war's dann.
Involviert ist man dann wahrscheinlich auch hier bei den Göttern noch unter Freunden. Ne? Das würde er nun schon sagen. Man ist zwar nicht im Leben allgemein von anderen Menschen groß involviert, aber Freundschaft zu seiner Verteidigung, die hat er ja ganz hoch geschrieben. Also ohne Freunde geht ja gar nichts bei ihm.
Und aber das Interessante ist ja auch, weil Freunde eben dir helfen können im Leben, wenn du bedürftig bist. Und weil der Austausch mit Freunden unglaublich lustvoll und anregend sein kann. Also man muss ja schon auch wieder ein bisschen sagen, also in letzter Konsequenz, weil Freunde einen großen Nutzen für dich haben.
Richtig, weil die in der Nutzenabwägung, die ja immer stattfindet bei Epikur, ist Freundschaft ganz hoch einzustellen.
Ja, also von daher, das ist vielleicht, muss man sagen, wenn man so das erste Bild so ein bisschen nimmt, eine Philosophie für kleine Gruppen, die eng miteinander verbunden sind und wegen ihres gemeinsamen Nutzens eben füreinander da sind und sich gegenseitig Freude bereiten. Und das ist einfach schön dann. So, das ist die Welt ja meistens ein bisschen komplexer. Ja, und dann ist so die Frage, ja, wer kümmert sich darum, dass diese kleinen Gemeinschaften auf gute Art und Weise weiterhin ihre Freude haben können? So.
Ja, und in einer komplexen Gesellschaft wie heute, wenn man es jetzt auf die heutige Ebene sieht, dann ist, glaube ich, ein sich selbst erhaltender Garten auch nicht so realistisch. Mhm. Wer macht denn dein iPhone dann in dem selbsterhaltenden kleinen Garten?
Ja, vor allen Dingen auch so, er kritisiert ja auch in der Politik zum Beispiel so eine Art sozialen Staatsvertrag, ne, wo man so Regeln hat und Normen hat und so weiter, weil er sagt, die Leute halten sich ja nur daran, weil sie Angst haben, dass wenn sie es nicht tun, sie bestraft werden.
Ja.
Und Angst haben bedeutet ja wieder, psychologische Schmerzen ausgesetzt zu sein. Also sagt er, eine solche Gesellschaft sollte es eigentlich nicht geben, die solche auf diese Art und Weise funktioniert. Und deswegen propagiert er ja dann auch, eigentlich müsste der Staat eine Gemeinschaft von Freunden sein. Weil das der einzige Weg ist, in dem man nicht dafür sorgt, dass Menschen psychologischen Schmerzen ausgesetzt sind.
Es ist nur nicht so realistisch, 83 Millionen Freunde zu haben.
Ja, also ich meine, die Diagnose ist ja eigentlich ganz spannend, ne? Weil stimmt ja dann auch, ne? Wenn du so denkst, ja, ich würde jetzt gerne dies und das machen, aber es ist ja verboten. Ja, und dann hast du Angst, falls du es gemacht hast und so. Ne? Das ist natürlich eine Welt, in der durchaus auch negative Emotionen dann auch wieder getriggert werden können. Ja, aber er hat das Programm eben nicht zu Ende gedacht. Ne? Also wir kennen jetzt keinen Staatsentwurf auf der Basis von Freundschaft, sondern wir kennen nur diese grundsätzliche Thematik von ihm, ne? Soweit wir beide es überblicken können. Ja.
Genau, also im ersten Einstieg jedenfalls nicht. Kommen wir mal zu seiner zweiten Aussage. Also auch eine Quelle von Sorge ist ja die, dass wir irgendwann sterben müssen.
Mhm, ja.
Aber da sagt er, da hat man sich auch nicht drüber zu sorgen. Warum nicht?
Also ein Argument ist ja, das hat ja Seneca auch übernommen zum Beispiel, dass er halt sagt, also Leben hat was mit Empfinden zu tun, mit Wahrnehmen zu tun, ne? Auch so materiell, also in Interaktion mit der Welt zu sein. Wenn du tot bist, hast du keine Wahrnehmung mehr. Und deshalb ist auch die Angst davor, zum Beispiel nach dem Tod Schmerzen zu haben, irreal, weil es ist niemand mehr da, der Schmerzen haben könnte. Und solange du lebst, hast du halt noch Empfindungen. Wenn du stirbst, hast du keine Empfindungen mehr. Und deswegen ist dann auch sozusagen der Tod nicht mehr Teil des Lebens.
Ja, das Bonmot ist da ja irgendwie, wenn wir da sind, ist der Tod nicht da.
Genau.
Wenn der Tod da ist, sind wir nicht da.
Richtig. So, ne? Also das ist in dem Sinne jetzt einmal die grundsätzliche Klärung, warum wir uns da nicht mit dem Tod beschäftigen sollten. Überzeugt
ja, jetzt
das?
Kann man aber sagen, jetzt der Tod an sich, gut, dann bin ich tatsächlich weg, aber ich mache mir eben Sorgen, davor habe ich dann Schmerzen, das ist ja furchtbar.
Mhm. Ja gut, bei den Schmerzen sagt er ja dann zum Beispiel auch, ne, so ganz lapidar, es gibt Schmerzen, die sind von niedriger Intensität, die kann man ertragen, damit kann man sich sozusagen ins Benehmen setzen. Wenn die Schmerzen von hoher Intensität sind, sind sie meist von kurzer Dauer und du bist sowieso bald fertig. Und deswegen sagt er auch, also von daher, entweder ist es kurz und schmerzhaft oder aber es ist halt längerfristig und dann hast du andere Möglichkeiten, Freude zu haben, weil man sich mit körperlichen Schmerzen in geringer Intensität auseinandersetzen kann. Fun Fact ist vielleicht jetzt gemein gesagt, aber Epikur litt, muss man sagen, am Ende seines Lebens, und zwar über lange Zeit, glaube ich, an Nierensteinen.
Das war eine ganz schreckliche Geschichte. Da kann ich ja leider mitreden mit Nierenproblemen.
Ja, und hat also intensive Schmerzen über längere Zeit gehabt. Also genau der Fall, den er in seiner Philosophie eigentlich nicht so richtig betrachtet hatte. Aber interessant ist dann auch wieder, dass von seinen Zeitgenossen berichtet wird, dass er das mit großem Gleichmut ertragen hat und sich nicht beklagt hat.
Also ja, sogar anscheinend fröhlich. Also in einem Abschiedsbrief an seinem letzten Tag schreibt er seinem Freund, ich habe Schmerzen, die kann man gar nicht in Worte fassen, die sind über alles, was ja vorstellbar ist. Aber mir geht's trotzdem gut, weil ich mich an unsere schönen Gespräche zurückerinnere.
Ja. Das hat ja auch was Tröstliches, ne? Also das muss man
ja,
dann
das
aber
ist schon sehr stark Mind over Matter, ne?
Ja.
Also das ist schon sehr, das ist, glaube ich, auch wirklich ein Schwerpunkt bei ihm. Wir haben schon erwähnt, dass unsere mentale Kapazität, unsere Möglichkeit, uns psychologisch einzustellen, über das Tatsächliche hinausgeht und viel, viel wichtiger ist.
Mhm. Ja. Also ich meine, das kann ja durchaus was Tröstliches haben, wenn man sieht, offensichtlich gibt es Menschen, die das können, ne? Die da, auch wenn sie körperlich sehr leiden, trotzdem über die Verbindung und andere Dinge so viel an innerer Freude noch empfinden können, dass es auch dieses schmerzvolle Dasein tatsächlich übertönen kann.
Bei den Stoikern ist das dann ja eine innere Freiheit, die man noch hat, die einen in diesen Momenten hilft.
Ja.
Nur mal kurz den Vergleich da anzustellen, dass man sagt, eben egal in welcher Situation und was für ein dispräferierte Indifferenz hier Wahnsinnsschmerz gerade stattfindet. Ich habe immer noch eine innere Wahlfreiheit. Wie verhalte ich mich? Wie reagiere ich da drauf? Wie kann ich meinen Charakter jetzt in dem Moment noch ausprägen? Oder was steht mir noch zur Verfügung?
Ja. Aber es ist natürlich wirklich schon auch ein schwieriges Thema, weil ich auch schon eben Menschen erlebt habe, die so fürchterliche Schmerzen hatten, dass, wenn man überlegt, es hätte jetzt nicht Opiate oder ähnliche Dinge gegeben, es wirklich schwierig geworden wäre. So dann.
Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja mit einer Palliativmedizin heutzutage ganz andere Mittel, als denen vor 2000 Jahren zur Verfügung standen.
Ja.
Eine ganz andere Form von Leiden.
Ja. Ja, also das ist sozusagen der erste Punkt zu dem Thema Tod, ne? Gibt es darüber hinaus aus deiner Sicht noch was, was du da sehen würdest? Oder?
Nee, also ich denke, die wichtigsten Sachen zu dem Thema haben wir ja erwähnt. Natürlich gehört da noch dazu dann diese Carpe Diem-Mentalität. Ne? Also du bist eben nicht tot, nutz den Moment, den du jetzt hast, in dem kannst du Lust oder Vergnügen oder wie auch immer man es nennt, in seinem Sinne empfinden. Und da ist es auch egal, wie viel Zeit du noch hast, kurz oder lang. Was wirklich zählt, ist nur dieser eine Moment. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt in seiner Philosophie.
Da ist ja der Stoa wieder recht ähnlich, ne? Weil die Stoa sagt ja auch an einigen Stellen, wenn du stirbst, das Einzige, was du verlierst, ist der Moment, in dem du jetzt gerade eben gelebt und empfunden hast. Und bei Epikur ist es ja auch so, dass er sagt, wenn du Ataraxia, also die Seelenruhe, erreicht hast, ist es egal, ob du sie für 75 Jahre oder für 15 Jahre erreicht hast. Weil der Zustand nicht mehr steigerbar ist. Also Schmerzfreiheit und Lust in dem Sinne kann nicht noch gesteigert werden. Und das ist ja auch wieder ein ganz interessanter Punkt. So, ne? Man sagt, dieser Gedanke immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr ist nicht das Ziel.
Das glaube ich, auch ein guter Übergang zu seiner Bedürfnispyramide und zu dem Thema des dritten Satzes, nämlich, was gut ist, ist leicht zu bekommen.
Mhm. Ja.
Ja, was ist gut jetzt? Wir haben schon erwähnt bei Epikur.
Mhm. Ja, ich meine, für ihn sind es ja erstmal, er hat so eine Bedürfnispyramide, wo er sagt, es gibt Dinge, die sind natürlich und auch notwendig. Und das ist sowas wie Essen und Kleidung und solche Dinge dann. Ne? Und wenn man sagt, wenn einem kalt ist, ja, dann muss man halt eine Decke nehmen, ne? Oder sich ans Feuer setzen oder sowas. Ne? Und dann ist im Prinzip eigentlich das Wesentliche passiert, dir ist nicht mehr kalt. Ob du dann einen Mantel anhast, der von Versace ist oder von was auch immer, ist total egal. Weil es geht erstmal nur um das Grundbedürfnis. Genauso ist es, wenn du hungrig bist, ja, und dann bekommst du eben vielleicht Haferschleim. Der ist halt vielleicht nicht der Riesengenuss, aber der wichtige Punkt ist, du bist danach nicht mehr hungrig.
Genau.
Und was meint er, ne? Das ist einfach zu bekommen. Also diese Grundbedürfnisse sind einfach zu befriedigen.
Und ja, und der Zustand dann ist auch schon das Gute. Also du bist dann nicht noch satter oder irgendwie, sondern das ist das Ziel ist schon erreicht. Es geht nicht besser.
Genau. Und wenn man keinen Hunger mehr hat und weiter isst, dann kann es eben eher sein, dass es dann halt ins Negative abgleitet. Ne?
Ja, irgendwann wird dir schlecht.
Genau.
Kannst irgendein Essen nicht mehr ab. Und dafür hast du dann auch in seinem Sinne eine Vernunft, ne? Dass du dir überlegen kannst, wie wäge ich denn diese Sachen ab? Wann ist ein Punkt erreicht, wo es zu viel ist? Sport tut mir gut, aber wenn ich übertrainiere, dann verletze ich mich. Oder als ich ein Kind war, dann war die Babysitterin da, dann habe ich die ganze Chipspackung mit Paprika-Chips aufgegessen und danach ging es mir nicht gut.
Ja.
Das hatte ich noch nicht gelernt zu dem Zeitpunkt. Ja.
Ja, und das ist auch also ein wichtiger Punkt bei ihm, die Unterscheidung zwischen aktivem Glück oder aktivem Vergnügen und statischem Vergnügen. Und das Aktive wäre auf der physischen Ebene jetzt beim Essen, dass ich die Nahrung zu mir nehme. Und da ist es eben für ihn, ja, man kann auch natürlich schmackhafte Nahrung nehmen, aber das ist nicht essentiell. Ne? Das ist auch in der zweiten Kategorie. Das ist natürlich, aber nicht notwendig. Ja? Ich möchte gerne Essen haben, das schmeckt. Ja gut, okay. Wichtiger ist aber, was du im statischen Sinne nämlich erreichst, das statische Vergnügen, dass du keinen Hunger mehr hast.
Ja.
So, und er unterscheidet ja auch noch zwischen dem physischen, also dem körperlichen und dem mentalen. Bei dem Mentalen wäre das so, ein Buch zu lesen und das Buch gelesen zu haben und dadurch dann, oder nicht gelesen zu haben, aber sondern danach in einen Zustand zu kommen, in dem du danach sagst, das hat mich jetzt glücklich gemacht, ne? Das hat mir innerlich Vergnügen bereitet. Ne? Ich bin
ja, diese Befriedigung dann durch das Lese, durch die Horizonterweiterung oder was auch immer es dann war, genau, das ist dann der zuständliche Lust bei ihm.
Genau, und die ist wichtiger. Ne? Und die Ataraxia, die Seelenruhe, ist ja die zuständige mentale Lust. Was auch wichtig ist, man denkt ja häufig, es geht da ums Physische, aber eigentlich geht es bei Epikur in der Pyramide darum, dass du tatsächlich die mentale Zuständigkeit bekommst, ne? Dass du da Zufriedenheit empfindest und Seelenruhe.
Genau, also ist dieses Ganze, was eben heute mit dem Wort Epikureia verbunden ist, dass man da eben schwelgt in irgendwelchen Gelüsten und nur im Drei-Sterne-Restaurant diniert, das ist eben komplett falsch eigentlich, weil Epikur, der würde zwar sagen, genieß es, wenn du mal was Schönes hast, aber es ist nicht notwendig fürs gute Leben.
Ja, Und interessant ist, er hat ja noch eine dritte Kategorie in dieser Bedürfnispyramide und das sind die nicht natürlichen, nicht notwendigen Dinge.
Und das wäre wahrscheinlich eher das Drei-Sterne-Restaurant.
Ja, und vor allen Dingen auch Ruhm und solche Sachen. Mm. Also das, was auch bei den Stoikern zwar präferierte Indifferenzien sind, aber eben Dinge, die überhaupt nicht dafür notwendig sind, dass du ein erfülltes Leben führst. Und das ist bei Epikur auch so. Also da sieht man schon auch, sagen wir mal, in der Art und Weise, wie man nachher lebt, gibt's dann auch durchaus Ähnlichkeiten da drin.
Ja, wobei eben, also was ja schon ein Unterschied ist, diese Lust, die bei ihm das Hauptprinzip ist. Er sagt ja wirklich, alles treibt uns im Leben, alles bewegt uns mit Lust. Das ist das einzig wirklich Gute.
Ja.
Und das fängt schon an als Baby. Ne? Macht ja auch Sinn, du willst eben Milch haben und was weiß ich, rumgetragen werden, warm sein. Und daraus entwickelt sich, aber das bleibt dann, was dann bei den Stoikern einsetzt, ist ja so eine Eukiosis, auch eine Vernunft, die sich entwickelt und Kreise, das haben wir euch ja auch alles schon mal erzählt, aber die Kreise, die sich dann weiterentwickeln und so weiter. Und wenn ich ihn jetzt richtig verstehe, dann wirst du geboren mit Lust und stirbst mit 80, mit Nierensteinen auch mit Lust.
Genau, weil es gut gelaufen ist. So.
Ja.
Ja. Ja, und das Spannende ist ja auch dabei, dass zum Beispiel der Begriff der Tugend da noch gar nicht irgendwie auftaucht. So, und wir werden das ja auch so sehen, die Tugend spielt im Tetrapharmakos keine Rolle. Also keine explizite Rolle. Implizit nachher schon, aber ne, explizit, so ähnlich wie bei den Stoikern, gar nicht.
Ja, wir können ja gerade nochmal den letzten Satz angucken und dann schauen wir, ob da vielleicht noch die Tugend sich reinschleicht ganz am Ende. Ja. Das ist ja was schrecklich ist, ist leicht zu ertragen. Da haben wir jetzt teilweise ja schon drauf eingegangen, ne? Also beim Schmerzthema zumindest.
Ja.
Haben wir da jetzt noch was übersehen?
Das war ja das, was wir meinten mit dem, ne, was schrecklich ist, ist gut, schnell zu oder gut zu ertragen, was halt kurz ist.
Ja. Gut, dann hatten wir das eigentlich auch schon abgefrühstückt. Ja, welche Rolle hat jetzt die Tugend?
Ja, die Tugend ist ja so ein Ausdruck der Rationalität, der Vernunft. Und was ich jetzt so gefunden habe, ist, dass bei Epikur die Phronesis, also die praktische Weisheit, dass die von großer Bedeutung ist. Und das kann man sich ja auch vorstellen, weil das, was wir ja eben so beschrieben haben mit dieser Bedürfnispyramide und der Überlegung, was gibt denn nachher Vergnügen und so, das ist ja dieser hedonistische Kalkulus. Ne? Also die Berechnung, was ist denn jetzt das, was ich tun sollte? Zum Beispiel, wenn ich eben große Zahnschmerzen habe, dann gehe ich halt zum Zahnarzt und lasse denen was machen, was vielleicht auch schmerzhaft ist, aber damit ich danach schmerzfrei bin. So, ne? Mhm. Das wäre so eine Überlegung, die man da machen kann. Dafür braucht man ja praktische Weisheit auch, um sich solche Dinge zu überlegen. Und natürlich brauche ich manchmal vielleicht auch Mut und so, aber diese Tugenden haben tatsächlich einen rein instrumentellen Charakter. Also sie sind sozusagen dem Ziel der Lust untergeordnet. Und das ist also eine völlig andere Positionierung der Tugend in dem philosophischen System, als das bei den Stoikern der Fall ist.
Und was ist mit Charakterentwicklung? Also die Charakterentwicklung findet insofern statt, dass man weiser, praktisch weiser wird, um zu optimieren sein hedonistisches Kalkül.
Genau. Und dadurch eben in verstärktem Maße und vielleicht häufiger diese Seelenruhe erreichen kann.
Und wahrscheinlich auch ein besserer Freund wird, weil das einem ja auch wieder was bringt, wenn man ein besserer Freund ist. Aber es geht immer um dieses Thema Ich.
Ja. So würde ich ihn schon verstehen, dass du an dir selber ansetzt, ne? So ein bisschen so dieses, wenn jeder sich um sich selbst kümmert, dann ist um alle gut gesorgt.
Mhm.
Ne? So, das ist ja auch so ein Grundsatz, der heutzutage gerne mal in manchen politischen Richtungen auch transportiert wird. Ne? Die Frage, ob sich jeder gut um sich selber kümmern kann, ist da eher offen gelassen. Und es ist deine Aufgabe, dass du eben dafür dich selber sorgst und damit kannst du dann auch Spaß mit anderen haben.
Und was ist mit Pflichten? Wahrscheinlich in dem Rahmen von, ja, wie dir deine zum Lustgewinn, deine Situation dir was bringt. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Kind hast, dann weiß ich nicht, ob das jetzt im hedonistischen Kalkül insgesamt gesehen ist es ja auch sehr schön, ein Kind zu haben und hat gerade langfristig vielleicht einen Nutzen, je nachdem. Und da muss man eben den Schmerz, den man auch hat, und zwar körperlich, vor allem als Frau, aber auch mental, und die Störungen, die durch ein Kind kommen, die muss man dann in Kauf nehmen, wenn man eben sagt, ja, aber zu meinem unterm Strich Lustgewinn trägt es bei, ein Kind zu haben, richtig? Würde man das so?
Wobei ich schon interessant finde, weil ich würde jetzt so aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen, die schlimmste Angst, die einem als Menschen ins Leben treten kann, ist die, wenn man Kinder hat, dass den Kindern was passiert. Und wenn man das jetzt aus epikureischer Perspektive betrachtet, müsste man eigentlich sagen, um Gottes Willen, da kriege ich doch keine Kinder. Weil also ja. Schlimmeren Schmerz und schlimmere Angst kann es gar nicht geben, gefühlt.
Hm.
Ja, und da muss ich aber sagen, habe ich tatsächlich jetzt auch bisher noch kein epikureisches Argument gehört. Es sei denn, dass eben der hedonistische Kalkulus tatsächlich nachher aufgeht, dass man sagt, ja, also der Lustgewinn, dadurch, dass ich Kinder habe, die mein Leben bereichern, ist so hoch, dass selbst diese fundamentale existenzielle Angst damit aufgewogen
wird. Ja, das müsste so sein. Ja.
Und man kann ja sagen, also viele Menschen, die alt sind, berichten ja auch eher von den schönen Dingen, an die sie sich erinnern, dass die Kinder da sind und nicht an die Ängste, die sie durchgestanden haben. Und von daher findet man vielleicht auf diese Art und Weise doch ein Argument. Ja, gut, also einmal der Tetrapharmakos. Das heißt also, die so vier Basisansätze, um mit Ängsten und mit Schmerzen oder mit Lustgewinn umzugehen. Wie ist denn da so dein Eindruck, wenn du das jetzt mal für dich so zusammenfasst?
Ja, also da ist viel Brauchbares dran, muss ich sagen.
Ja, fand
also
ich
auch. Ängste und wie man mit unangenehmen Dingen im Leben umgeht, das ist auf jeden Fall viel praktisch guter Rat.
Nee, habe ich auch so gedacht, der ist nah dran an der Praxis der Menschen. So, und wenn man genau drauf guckt, was er dann eben auch sagt, so mit diesem, ne, die einfachen Bedürfnisse sind einfach zu befriedigen und das ist eigentlich das, was du brauchst, alles andere ist Zutun, das gibt natürlich auch so eine gewisse Ruhe im Leben, ne? Wo du sagst, ja, ich kann auch mit sehr viel weniger klarkommen, ne? Und genau solche Ansätze, ne, das hast du ja auch hier schon mehrfach erwähnt, ne, so dieses Downshifting, dass man halt versucht, sich von vielen zu befreien, weil zum Beispiel Reichtum wiederum mit Ängsten auch verbunden ist, dass man diesen Reichtum verliert, dass es so aus epikureischer Perspektive wahrscheinlich auch so ein Optimum gibt, ne, wo man dann halt sagt, ja, also nichts haben ist doof, zu viel haben ist auch doof, irgendwie so vernünftig.
Ja, oder diese hedonistische Tretmühle, ne? Immer nach dem nächsten dann hetzen. Kaum hat man das, will man das neue Paar Sneaker oder den nächsten Karriereschritt. Das ist ja bei ihm auch wirklich ein großes Thema. Arbeite an deinen Wünschen, an deinen Desires. So,
ja.
Brauch nicht viel, dann bist du glücklich.
Ja.
Das ist schon sehr hilfreich, auch in der modernen Konsumgesellschaft.
Was ich so gedacht habe, ist, wenn man sich so das Gesamtbild mit Kosmos und so weiter anschaut, dann ist das ja schon irgendwie eine sehr kühle Veranstaltung. Also ein Stoiker fühlt sich anders in den Kosmos eingebunden als ein Epikureer. Ja, Epikureer würde sagen, ja, das ist alles Produkt des Zufalls, das ist einfach Kollision von Atomen, die auf zufällige Art und Weise unendlich viele Kombinationen miteinander ausprobieren und ich bin eine von diesen Kombinationen und ich kann dann in Interaktion mit diesem sich verändernden Kosmos gehen und kann dafür sorgen, dass ich möglichst wenig Schmerzen habe und möglichst viel Vergnügen oder Lust. Und wenn ich um mich herum noch ein paar Leute scharen kann, mit denen ich befreundet bin, dann ist das das, was ich so erreichen kann.
Ne? Ja, also das nicht so eine spirituelle Ebene oder noch so eine höhere Ebene. Das Einzige ist eben dieser sehr hohe Wert von Freundschaft, der das Ganze nochmal in so ein Verhältnis stellt.
Wo die Stoiker ja wahrscheinlich zustimmen würden, ne? Weil sagen sie ja dann auch, dass die Freunde eigentlich das einzig, sag mal, Externe sind, was fast an das Gut der Tugend heranreicht, ne? Wenn der andere eben auch tugendhaft ist, weil er für dich eine Bereicherung nach statt. Darstellen.
Wobei die Stoiker eben nicht sagen, hol dir die Freunde zu deinem eigenen Nutzen, damit du dich besser fühlst, sondern sei ein guter Freund. Das ist vor allem die wichtige Eigenschaft von den beiden Seiten, Medaillen von der Freundschaft, weil das deinen Charakter prägt und weil das dich zu einem besseren Menschen macht, wenn du ein guter Freund bist und nicht, wenn du Freundschaft bekommst.
Ja. Ja, und was ich dann auch nochmal interessant finde, ist, dass ja die Stoiker auch sagen, dass der stoische Weise, der also dann die Tugendhaftigkeit besitzt, dass der ja auch, es ist zwar kein Lustempfinden, aber diese gehobene Gestimmtheit hat, diese Eupatheia. Das heißt, da gibt es ja dann schon auch etwas, was man im engeren Sinne vielleicht auch als Ataraxia bezeichnen könnte, ne? als Seelenruhe.
Auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall sagen.
Das heißt also, der Zielzustand ist es ja bei den Stoikern nicht, weil es ist ja ein Beiprodukt. Ne? Also eigentlich geht es ja um den Lebensvollzug in einer bestimmten Form, nämlich den tugendhaften Lebensvollzug. Aber das, was dann entsteht, geht einher mit einer inneren Gestimmtheit, die in gewisser Hinsicht dem entspricht oder ähnlich ist zu dem, was Epikur mit seiner Philosophie auch erreichen möchte.
Ja, wobei eben der stoische Weise, du hattest es schon erwähnt, sich nicht abschottet, sondern der ist noch aktives Mitglied in einer Gesellschaft und bringt sich auch vor allem politisch immer ein.
Ja.
Ohne dass es ihn aus der Ruhe bringt. Das ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll. Aber er ist eben da, wo es brennt.
Ja, also von daher zwei Wege, die in der Antike entwickelt wurden, um in diese Richtung des Zustands der inneren Seelenruhe zu kommen.
Und zum persönlichen Lebensglück, ne? Zur Eudaimonia. Ja. Das ist ja auch nochmal was anderes, als zu sagen, es gibt eben bestimmte externe Parameter für Glück, sondern es ist wirklich ein subjektives, the pursuit of happiness. Wie werde ich persönlich subjektiv glücklich? Was brauche ich dafür? Und das sind die Ansätze dazu.
Ja. Und ich meine, da muss man jetzt schon sagen, bei Epikur ist es halt schon so, wenn die Basisbedürfnisse nicht befriedigt werden, entsteht halt Schmerz oder Unlust.
Ja.
Und damit verfehlst du dein Lebensziel. Und bei den Stoikern wäre es ja so, ja, man sagt halt, okay, wenn man uns das wegnimmt, dann nimmt man uns natürlich die Grundlage des Lebens, aber du könntest theoretisch aus Sicht der Stoiker auch in dieser Situation noch deinen inneren Seelenfrieden erhalten. Weil dir klar ist, dass du das nicht kontrollieren kannst, weil es außerhalb dessen liegt, was du komplett bestimmen kannst. Könnte man jetzt sagen, dass die Stoiker da theoretisch einen etwas robusteren Punkt haben. Auf der anderen Seite ist das wahrscheinlich genau das, wo viele Leute dann sagen, ja, das ist mir zu abgehoben, zu theoretisch. Ne? Da kann ich nicht mitgehen.
Unrealistisch, wenn ich keine Wohnung habe, keine Kleidung und kein Essen und dann liege ich nackt und glücklich unter der Bank. Also es ist eben, ja.
Ja, und vor allen Dingen auch mit physischen Schmerzen und sowas. Ne? Und weil du Erfrierung hast, weil der kalt ist, weil du Hunger hast und all solche Sachen. Ne? Also das ist halt dann schon so, und dem müssen sich die Stoiker natürlich dann stellen, dass sie dann sagen, wie kann das immer noch ein Zustand sein, in dem man sagt, na, wenn ich den tugendhaft ertrage, in Anführungsstrichen, dann habe ich das getan, was ich maximal erreichen kann.
Ja, kann man dann schon verstehen, dass sich ein paar Leute an den Kopf fassen.
Aber wir können das ja mal als kleine Challenge hier rausgeben in Richtung Hörerschaft und vielleicht das einfach mal auch nebeneinander stehen lassen und sagen, bildet euch meine Meinung dazu, weil das, was wir hier machen, ist, wir wollen euch ja aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt und das auch im Vergleich zueinander, sodass jeder für sich auch entscheiden kann, welche Aspekte vielleicht im eigenen Leben da einen Fortschritt für mich mitbringen können. Dann lass uns doch noch einmal kurz die vier Dinge aufzählen, dass wir das noch, also die vier Elemente des Tetrapharmakos zum Abschluss.
Genau, also wir hatten fürchte nicht die Götter. Mach dir keine Sorgen über den Tod. Was gut ist, ist leicht zu erhalten, zu bekommen. Und was schrecklich ist, was schlecht ist, ist leicht zu ertragen.
Ja. Gut. Dann würde ich sagen, soweit erstmal der Tetrapharmakos. Und wir überlegen uns nochmal, ob wir nochmal tiefer einsteigen wollen in Epikur. Das werden wir euch dann wissen lassen.
Genau, die Grundlage für meine Recherche hier zu diesem Podcast übrigens, wer sich dafür interessiert, das war von John Sellars ein Buch, Epicurus and the Art of Happiness, The Fourfold Remedy heißt das, aus dem Pinguin Verlag. Mhm. Können wir euch gerne dann in die Shownotes packen. Das gibt einen wirklich guten Überblick, weil John Sellars einfach auch eine wunderbare Art hat, die Sachen auf den Punkt zu bringen und so eine klare Sprache.
Und darüber hinaus gibt es halt von Epikur noch Briefe, die er an einzelne seiner Freunde geschrieben hat. Und es gibt eben vor allen Dingen von Lucrez das Buch, wenn man da tiefer einsteigen möchte und mal Originalliteratur lesen will.
Genau, die Briefe, das sind, also einer ist an Herodotos über die Physiktheorie, einer ist an Pythokles über die Meteorologie. Also da hat er sich auch viel mit beschäftigt, hat es ja auch schon die Blitze erwähnt vorhin. Und dann eben der Wichtigste für die Ethik über das glückliche Leben ist der an Menoikeus.
Ja.
Genau. Und wer jetzt sagt, jetzt habe ich noch eine Lebensphilosophie kennengelernt, da würde ich gerne mal in noch ein paar andere reingucken, wo ich jetzt mal so ein Angebot habe. Ich finde, ein toller Überblick über verschiedene Möglichkeiten, sich seine persönliche Lebensphilosophie auszusuchen, ist in einem Buch, das ist zusammengestellt von Massimo Piliucci und von Sky Cleary und Daniel Kaufman. Und das heißt How to Live a Good Life, A Guide to Choosing Your Personal Philosophy. Und da sind ja eben neben den bereits erwähnten Stoizismus, Epikureanismus, sind da viele andere, Daoismus und progressiver Islam, Existenzialismus. Also da kann man sich nochmal durch ganz verschiedene Philosophien von ja modernen Leuten, wie die das heute leben und warum das der Weg ist, den sie für ihr Leben gewählt haben, als Grundlage, als philosophische, das kann ich sehr empfehlen.
Und wo du das sagst, fällt mir gerade etwas ein, dem bin ich mal vor ein paar Jahren auf der Phil Cologne begegnet. Da habe ich in Köln mal bei dieser philosophischen Veranstaltung, wo ja über mehrere, ich glaube eine Woche ist es, da philosophische Vorträge zu unterschiedlichen Themen vorgestellt wurden. Und da gab es einen Vortrag und da wurde ein Buch auch vorgestellt, Der Philomath. Und Der Philomath ist nichts anderes als ein Buch voller Fragen. Und diese Fragen kann man beantworten und bekommt einen Auswerteschlüssel und kriegt nachher eine Antwort, welcher philosophischen Strömung oder Schule man wohl am ehesten zuneigt, auf der Basis dieser Antworten. Und das ist jetzt nicht nur auf die antiken Philosophieschulen beschränkt, sondern da geht es halt auch um modernere Ansätze im philosophischen Denken. Und das sind wirklich sehr, sehr spannende Fragen teilweise drin gewesen. Und kann ich gerne auch nochmal die
Interessant, wenn dann was rauskommt, vielleicht hat man von der Philosophin oder dem Philosophen noch nie was gehört und dann wird auch immer mal gesagt, das bist du. Das ist genau deine Einstellung.
Und dann kommt auf einmal raus, oh verdammt, ich bin Epikureer. Schwupps, nächste Woche heißt es der Weg des Epikur.
Weiß ich nicht, ob ich da mit dir zusammengehe. Mal gucken. Vielleicht bin ich dann doch irgendwie effektive Altruistin oder irgendwas anderes.
Ja, aber wäre ja mal ganz interessant, ne, wenn man das mal so nebeneinander stellt. Gut, also packen wir euch gerne auch nochmal in die Shownotes rein. Und gibt es noch einen anderen Punkt, den du noch ansprechen wolltest?
Für heute nicht.
Für heute nicht. Dann wollen wir es damit auch für heute belassen. Und wir wünschen euch viel Spaß mit dem Tetrapharmakos. Mal gucken, ob euch das überzeugt. Ihr könnt es ja mal eine Woche ausprobieren und schreibt uns gerne mal, wie ihr mit dem Tetrapharmakos umgegangen seid und wie das vielleicht auch in Abgrenzung zur Stoa für euch sich anfühlt.
Und passt auf dem Glatteis.
Ja, genau.
Wenn ihr euch doch ein Bein brecht, dann müsst ihr mit dem Schmerz umgehen, mental. Aber besser aufpassen.
Richtig. Gut, also macht's gut und bis bald, sofern das Schicksal es zulässt.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.